dass du das hier draus vorlesen willst, da hätte ich eine andere Übersetzung genommen. Die ist für diesen Text vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Aber wir kommen zurück zu Glück, hätte ich bald gesagt. Nein, zurück zu Ruth. Ich will uns nochmal mit in die Geschichte nehmen, weil die Ruth-Geschichte jetzt einfach nur das dritte Kapitel zu nehmen, wäre natürlich insofern auch möglich, aber es fehlt diese Vorgeschichte. Wie kommen wir überhaupt dazu? Und deswegen mal ein, zwei Vorbemerkungen. Ich habe in verschiedensten Übersetzungen immer verschiedene Namen gelesen. Also in der einen steht Naemi, in der anderen steht Noomi. Und ich bleibe mal bei Noomi, falls ihr diesen Namen dann in eurer Bibel in einer anderen Übersetzung habt, dann ist das gleich. Ich möchte mal anfangen mit einem ganz anderen Beispiel aus dem Neuen Testament, nämlich aus 1. Korinther, Kapitel 13. Da gibt es eine Matheaufgabe. Und diese Matheaufgabe heißt, wie viel ist 5 minus 1? Das ist eigentlich eine sehr simple Aufgabe. Und wenn ich jetzt die Mathilda noch fragen würde, die hier verblieben ist als junge Dame und als Schulkind, dann würde sie sofort antworten, 5 minus 1 ist richtig. 4. In 1. Korinther ist 5 minus 1 0. Warum? Was steht in Korinther 13? Da ist eine Aufzählung. Wenn wir alles könnten, alle Sprachen könnten, das erste. Wenn wir alle Weissagung und Geheimnis kennen würden, das zweite. Wenn wir allen Glauben hätten, das dritte. Alles Hab und Gut hätten und einen gesunden Leib und alles hätten, das sind diese fünf. Und dann kommt dieser Zusatz, jetzt minus eins, und hätten die Liebe nicht, so nützt es uns nichts. Es wäre null. Und ich habe gedacht, naja, hier in dem ganzen Buch Ruth, da lesen wir eigentlich von Anfang bis Ende sehr viel von Liebe. Von Liebe untereinander der Menschen, von Liebe von der Schwiegertochter zur Schwiegermutter, von der Liebe zu dem Boas, das werden wir gleich noch hören. Und wenn wir aber in diese Kapitel, in dieses Buch Ruth reingehen, dann ist da am Anfang überhaupt nichts zu lesen von Liebe. Ganz im Gegenteil, am Anfang jedes Kapitels stellt sich eigentlich die Frage, wie soll es hier weitergehen? Also Kapitel 1, Hungersnot, wir müssen weg, wir haben nichts zu essen und so weiter. Große existenzielle Frage, wie geht's weiter? Kapitel 2 haben wir dann gelesen, sie kommen zurück, wieder quasi Hungersnot, wieder nichts zu essen. Wie geht's weiter mit diesen beiden schutz- und mittellosen Frauen, die sich dann in Bethlehem, in ihrem Heimatort oder in dem Heimatort von der Noemi, dann eine neue Existenz aufbauen müssen? Und jetzt, in Kapitel 3, am Ende der Erntezeit, stellt sich genau diese Frage schon wieder. Wieder in Kapitel 3 geht das Ganze los, wie soll es weitergehen? Jetzt ist die Ernte vorbei, jetzt kann ich nicht mehr auf die Felder gehen, ich werde nichts mehr finden, ich habe kein zu essen mehr. Und wieder steht im Prinzip in dem Falle jetzt Ruth und Noemi am Nullpunkt ihres Lebens. Es muss weitergehen. Und deswegen schauen wir uns nochmal an, wie diese Geschichte angefangen hat. Noemi und ihr Mann samt den zwei Söhnen haben ja Israel verlassen, um der dortigen Trockenheit und Hungersnot zu entgehen. Und sie haben sich im Lande Moab niedergelassen. Und wir kennen die Geschichte, was es mit Moab auf sich hat, ich glaube, sie wurde hier im ersten oder zweiten Kapitel schon gesagt. Moab oder die Töchter und Söhne von Moab entsprangen ja einer Blutschande. Und zwar von Lot und einer seiner Töchter. Das lesen wir in 1. Mose 19. Die erste Blutschande erzeugte die Moabiter und die zweite Blutschande, glaube ich, die Ammoniter. Ja. Und das hatte Folgen, und zwar für das ganze Land Moab. Warum? Wenn wir diese Geschichte weiterverfolgen, dann kommen wir irgendwann zu der Geschichte von dem Bileam. Und die kennt ihr vielleicht auch alle. Bileam wurde ja von den Moabitern beauftragt, er sollte das Land, das Volk Israel verfluchen. Und er konnte das nicht. Ja, er wurde von Gott da zurechtgewiesen, er konnte es nicht, aber was er konnte oder was er dann den Moabitern gesagt hat, ihr müsst die Israeliten verführen, dass sie sich selber von Gott abwenden. Das hat er ihnen sozusagen als goldenen Tipp mitgegeben. Und das passiert genau in 4. Mose 25. Und ich will das mal kurz lesen. 4. Mose 25 von Vers 1 ab, da heißt es, und Israel wohnt in Sittim, und das Volk hob an zu huren mit den Moabitern Töchtern, welche luden das Volk zum Opfer ihrer Götter, und das Volk aß und betete ihre Götter an. Also das Volk Israel, so heißt es dann in Vers 4, hängte sich an Baal Peor, das war der Gott der Moabiter. Und die Ruth, das wissen wir, war ja schon das Gegenteil, sie brach ja mit diesem Gottesdienst und steht für das Gegenteil, also für die Liebe. Und das mit den Moabitern geht insofern noch weiter, dass Gott sie bestraft hat und hat sie von der Versammlung des Herrn ausgeschlossen über 10 Generationen. 10 Generationen. Das lesen wir in 5. Mose 23. Ich erspare mir jetzt die Verse. Aber 10 Generationen wurde dieses Volk ausgeschlossen, weil es hier das Volk Israel verführt hat. Also eine dramatische Strafe. Und genau in dieses Land ist eben der Ebimelech mit der Naomi und den beiden Kindern oder den beiden Jungen gezogen. Also das war ein Frevel und das sollte auch so nicht sein. Und was passierte nach der ortsansässigen Heirat mit den Moabiterfrauen, Ruth und Orpa, sterben die beiden Söhne und sie gehen dann wieder zurück nach Bethlehem. Naomi entscheidet sich ja dann wieder in ihr Heimatland Israel zurückzukehren und Ruth, wir kennen das aus der letzten Wortbetrachtung, entscheidet sich, sie zu begleiten, während Orpa dann eben zurückgeht zu ihrem Volk. Und was das Ganze zu bedeuten hat, das sehen wir dann gleich noch. Ja, also nach längerer Abwesenheit kommt also jetzt Naomi wieder in ihren Geburtsort Bethlehem zurück und sie ist eine mittellose Witwe, begleitet von Ruth, einer jungen und schutzlosen moabitischen Einwandererin, die ebenfalls Witwe ist. So, und jetzt begegnen sich dann Ruth und Boas. Also ganz ohne Einkommen geht jetzt Ruth aus, um Getreide zu sammeln, das die Erntearbeiter auf den Feldern haben liegen lassen. Und das war übrigens auch ein Gesetz von Mose. Also die ist nicht einfach dahin gegangen, hat gesagt, ich lese mal hier Getreide auf, sondern das war ein mosaisches Gesetz, also sozusagen ein soziales Netz, wie wir das heute sehen würden, das bewusst ausgelegt worden war, um eben solchen Menschen, die sich da nicht selbst versorgen konnten oder die keine Versorgung hatten, dass die eben etwas zu essen bekamen. Und man würde heute sagen, man hat vielleicht verarmte Einwohner oder Obdachlose oder wie auch immer, hat man durch dieses Netz ein Stück weit aufgefangen. Und jetzt befindet sich Ruth mehr oder weniger zufällig ja auf einem Feld, das dem Boas gehörte. Und dieser Boas hat dann Ruth bemerkt und hat dann seinen Vorarbeitern gesagt, hier lasst mal ein bisschen mehr liegen, also die muss ein bisschen mehr da sammeln. Und hat ihr also eigentlich gut gewollt und hat sie auch vor den Menschen dort beschützt. Denn es war ja vermutlich als Witwe auch nicht so einfach oder als junge Witwe jetzt da zu sammeln und die ganzen Knechte und die Vorarbeiter und alles, was es da gab. Da hat sich, glaube ich, die Zeit zu heute auch nicht furchtbar viel geändert. So, und weil Ruth jetzt da doch immer gut zu essen gefunden hat, geht sie also jeden Tag dorthin, um das einzusammeln. Und Boas, ihr Schutzherr, sorgt weiterhin für sie. Und man sieht schon und liest schon in Kapitel 2, naja, die beiden sind so ein bisschen einander interessiert. Und trotz des Unterschiedes an Alter und der gesellschaftlichen Stellung, der natürlich da war, und der nationalen Herkunft, passiert erstmal nichts. Ja, es gibt keine Annäherungsversuche, es passiert erstmal nichts. Und jetzt kommt das Kapitel 3 und ich lese mal von Vers 1. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, soll ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend worfelt, also das ist auch ein Wort, das habe ich ja noch nie gehört, Also ich würde sagen, Warfield, ich habe es nicht nachgeguckt, aber heißt so viel wie dreschen, hätte ich jetzt mal vermutet. Ja. Warfield, er auf der Tenne die Gerste. So bade und salbe dich und lege deine besten Kleider an und gehe zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und gehe hin und decke sein Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Und sie sagte zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Als nun Boas gegessen hat und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da erschrak der Mann auf und beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Da sagte er, gesegnet seist du vor dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch da gibt es auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will. Gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so wahr der Herr lebt. Bleib liegen bis zum Morgen. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib das Umschlagtuch her, das du hast, und halte es auf. Und sie hielt es auf. Und er maß 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf. Dann ging er in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter. Die sagte, wie steht's mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte. Und sagte, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Soweit der Text, also ein langer Text. Und wir sehen, dass es damit beginnt, dass Noomi hier eine Vermittlerrolle übernimmt. Sie unterweist Ruth, sich zu Boas zu legen und auf die Tenne zu gehen, wo Boas das Einbringen der Ernte gefeiert hat. Also man würde vielleicht heute sagen, ein Erntedankfest gefeiert hat. Und das scheint auch feucht und fröhlich hergegangen zu sein, denn da steht ja auch von Boas, also er war guten Mutes und er war gut drauf und hat sich dann schlafen gelegt. Und jetzt schauen wir mal in einzelne Verse hinein, was das bedeutet. Und der erste Vers ist schon mal aus meiner Sicht ein ganz wichtiger, nämlich der zeigt diese Fürsorge Noomis für Ruth. Noomi möchte Ruth Sicherheit und Geborgenheit bieten. Und das geht über diese einfache Anweisung hinaus, sich auf die Tenne zu begeben. Es ist quasi eine ganz, ganz liebevolle Geste, die zeigt, dass Noomi sich wirklich um Ruths Wohlergehen sorgt und sie unterstützt. Es ist eine Ermutigung, Vertrauen zu haben und sich auf die Fürsorge derjenigen zu verlassen, die uns lieben. Denn Noomi wusste ja auch nicht, was passiert. Der Boas hätte sie auch wegschicken können, der hätte sie wieder nach Hause schicken können. Das war auch ein Risiko, was sie eingegangen ist. Aber sie hatte dieses Vertrauen und wenn wir den Text weiterlesen, würden wir heute sagen, Gott hat sie dahin geführt und Gott hat es geführt, dass das so ausging, wie die Geschichte nun ausgeht. Und wenn wir dann in Vers 3 weiterlesen, so bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an, dann sieht man ja schon, hier ist nichts Normales im Gange. Ja? Wann machen wir das? Also gestern war Hochzeit. Das ist wahrscheinlich genauso ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich vorher gesalbt haben, aber an den Kleidern hat man schon erkennen können, hier ist was Besonderes im Gange. Ja? Und in dem Vers 3, da rät jetzt Naomi, ihre Schwiegertochter zu Boas zu gehen. Und das Ziel war ja, Schutz und eine mögliche Ehe zu suchen. Ja, das war einfach das Ziel, das muss man so sagen. Das Ziel war, dass Boas Ruth heiratet. Und das ist natürlich eine liebevolle Geste, denn die Naomi hat sicherlich gewusst, aufgrund der Erzählungen und der Tage und Wochen vorher, dass Ruth und Boas einander gemocht haben. Das konnte man, glaube ich, dann schon erkennen. Und diese Handlung zeigt wieder die Fürsorge Naomis für die Zukunft. Sie denkt nicht nur an die Gegenwart, sondern sie denkt auch an die Zukunft. Und das zeigt auch ihr Vertrauen in Gott, der ihre Situation leiten wird. Ja, es ist ein Beispiel für diese zwischenmenschliche Unterstützung und ein Vertrauen in Gottes Führung. Und in Vers 4 gibt Naomi dann der Ruth einen Rat und sagt, also, wenn er sich schlafen legt, so achte auf den Ort, also sieh zu, dass du nicht den Falschen erwischst, das wäre nämlich auch fatal gewesen, und gehe hin und hebe die Decke zu seinen Füßen und lege dich dorthin, er wird dir sagen, was du tun sollst. Dieser Rat geht in erster Linie erstmal nicht jetzt auf eine erotische Verführung aus, sondern hier muss man wissen, es war ein israelischer Brauch, dass ein Knecht zu Füßen seines Herrn schlief und sogar einen Teil seiner Decke mit benutzte. Also das hatte schon einen Sinn, warum sie das gesagt hat. Und diesen israelischen Brauch, den befolgt Ruth jetzt. Und gleichzeitig gab sie also Boas zu verstehen, dass er ihr Loskäufer sei. Da kommen wir gleich nochmal zu, was es mit diesem Löser auf sich hat. Es war also zuerst eine reine Familienangelegenheit und keine romantische Geste. Später wurde das dann natürlich auch eine romantische Geschichte. Ja, und Ruth und Boas, die ja dann eine selbstlose und tiefe Liebe und Achtung füreinander entwickelten, konnten dann auch heiraten. Ich glaube, dass Ruth hier die Führung Gottes erstmal nicht im Konkreten erkannt hat, sondern dass sie einfach nur auf ihre Schwiegermutter gehört hat, dass sie vielleicht gedacht hat, naja, es ist schon Zufall, dass ich auf dem Feld von Boas gelandet bin, dass ich die Ehren aufsammeln konnte. Aber wir wissen, Gott hat das bewirkt und Gott hat es geführt. Und wie ist es denn heute, wenn wir unseren täglichen Aufgaben nachgehen? Wirkt Gott in unserem Leben auf eine Weise, die wir manchmal vielleicht gar nicht bemerken, wo aber dann doch vielleicht später die Erkenntnis kommt, das war geführt? Ich glaube, dass viele, viele Erkenntnisse und Ereignisse und das Geschehen, was wir an so einem Tag erleben, nicht nur Zufall ist. Ich glaube, wir können darauf vertrauen, dass Gott unser Leben nach seinen Absichten lenkt, auch wenn wir das am Anfang vielleicht nicht bemerken. Und dann geht es weiter und Ruth sagt zu Naomi, alles, was du sagst, das will ich tun. Und diese Worte zeigen jetzt wieder die aufrichtige Hingabe und Treue zu der Schwiegermutter. Sie fragt nicht, können wir das noch ändern, soll ich vielleicht wissen später und fängt an zu diskutieren. Nein, sie sagt einfach hier, alles, was du sagst, das will ich tun. Und diese Aussage hat noch einen zweiten Effekt. Sie zeigt auch Entschlossenheit. Ja? Und ich sage doch, die Entschlossenheit der Ruth, der Naomi, in jeder Situation beizustehen und umgekehrt. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch Worte, die auch heute noch wichtig sind, weil die Worte von Ruth, die sind aus meiner Sicht ein starkes Zeugnis für Loyalität und die Bereitschaft, sich ganz und gar für diejenigen einzusetzen, die man liebt. Das muss man erstmal können. Und da ist auch die Frage, wie ist das bei uns heute? Ja, haben wir auch diese Loyalität? Haben wir auch noch ein Stück weit den Respekt, den Ruth hier gegenüber ihrer Schwiegermutter an den Tag legt? Die Ruth ist hier ein absolutes Beispiel und Vorbild für uns, das muss man einfach sagen. Ja, sie respektiert das, was sie gehört hat und sie setzt das dann eben entsprechend um. Und ich will es nochmal betonen, weil ich glaube, dass das wichtig ist auch für uns heute. Loyalität ist auch etwas, was man nicht mehr so oft findet. Und das sehen wir hier bei Ruth ganz, ganz deutlich. Gehen wir nochmal auf den Vers 9 ein. Da ist ja die Rede von dem Löser. Und jetzt müssen wir uns hiermit mal kurz beschäftigen, was ist denn jetzt ein Löser? Das ist ja etwas, was wir heute, glaube ich, gar nicht mehr so kennen. Und in Vers 9 heißt es ja, da fragt er, wer bist du? Und sie antwortet, ich bin Ruth, deine Magd. so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Also Ruth hat hier jetzt Vertrauen in den Boas als ihren Löser. Sie bittet ihn, seine Flügel auszubreiten, was symbolisch ja für Schutz und Fürsorge steht. Wir kennen das vielleicht noch im Alten Testament auch von der Bundeslade. Da sind ja auch an beiden Enden diese Cherubime, die ihre Flügel drüber ausbreiten, oder im Tempel. Also das ist ein symbolisches Zeichen für Schutz und Fürsorge. Und diese Bitte drückt Ruth jetzt aus. Ja. Und sie hat natürlich die Hoffnung, dass Boas sie als seine Frau annehmen wird und für sie sorgen wird. Sie zeigt hier auch wieder, Charaktereigenschaften, möchte ich mal sagen, die ganz, ganz wichtig sind auch in der heutigen Zeit. Sie zeigt nämlich Demut und sie zeigt Hingabe. Und ihre Worte spiegeln tiefe, tiefe Dankbarkeit und wieder das Vertrauen wieder, was auch für unser Verhältnis heute zu Gott relevant sein kann. Wir können in schwierigen Zeiten auf Gott und auf Jesus Christus als unseren Löser vertrauen und uns unter seinen Schutz stellen. Und das tut die Ruth hier auch. Und in Vers 11 heißt es dann: Meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du wünschst, das will ich für dich tun, denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Das ist natürlich auch eine Diskussion wert. Was ist denn eine tugendhafte Frau? Und was mir hier aufgefallen ist, ist eine interessante Parallelstelle. Und die Parallelstelle ist Sprüche, das letzte Kapitel 31. Warum ist das interessant? Wenn ich euch jetzt heute fragen würde, könnt ihr die Bücher des Alten Testamentes aufzählen? Also im biblischen Unterricht mussten wir das tun. Wisst ihr, wann Ruth kommt? 5 Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth, vor Samuel. Dann kommt Samuel. Warum sage ich, ist das interessant? In der hebräischen Bibel, also die Bibel, die das Volk Israel hat, die unterteilt sich, es sind die gleichen Bücher, aber die unterteilt sich in die 5 Bücher Mose, das Gesetz, und dann kommen die Propheten, die kleinen Propheten, die großen Propheten. Im Neuen Testament finden wir das auch, da redet Jesus oft von dem Gesetz und den Propheten. Und damit meint er eigentlich immer das Alte Testament. Und in der hebräischen Bibel geht es auch mit den 5 Büchern Mose los. Dann kommt Josua, dann geht es weiter. Dann kommen die Sprüche und direkt nach den Sprüchen kommt Ruth. Und wenn das so eine Art Hausaufgabe ist, lest mal Sprüche 31, das letzte Kapitel, um was es da geht. Ich nehme das mal vorweg. Das Kapitel ist überschrieben für eine tüchtige Frau. Und direkt nach diesem Kapitel kommt jetzt Ruth und da kommt dieser Vers 11, wo eben Boas sagt, jeder Mann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Also der Löser musste ja in das Stadttor gehen, musste dort mit den Ältesten beraten, da kommen wir gleich noch drauf. Und die mussten dann eben auch wissen, was ist denn das für eine Frau? Und die wussten schon, Ruth ist eine tugendhafte Frau. Also eine ganz interessante Parallele. Und wir schauen uns noch kurz an, was musste denn so ein Löser machen? Also alles, was so ein Löser machen musste, das finden wir im Alten Testament und das finden wir in den 5 Büchern Mose. Das Erste, was so ein Löser machen musste, war der Freikauf des Eigentums eines armen Verwandten. Da ging es erstmal noch gar nicht um Personen. Hier ging es jetzt wirklich nur um Eigentum, weil wenn wir die Geschichte weiterlesen, geht es ja auch um Äcker und das sehen wir in Kapitel 4, der kriegt ja nicht einfach nur die Ruth, der andere Löser, sondern der musste dann auch entsprechendes Eigentum kaufen, da musste man die finanziellen Mittel für haben, die hatte der Boas und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, da geht es um einen Freikauf eines verarmten Verwandten. Der dritte Punkt, also das lesen wir beispielsweise in 3. Mose 25, könnt ihr selber gerne mal nachlesen. Und der Freikauf des Eigentums, auch 3. Mose 25. Der dritte Punkt, jetzt wird es martialisch, war die Rache am Mörder eines Verwandten. Ja. Also im Alten Testament dieses klassische Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und der vierte Punkt war dann die Heirat der Witwe eines kinderlos verstorbenen Verwandten, beispielsweise Bruders, um seine Erblinie zu erhalten. Das waren die 4 Punkte, die ein Löser zu tun hatte. Und wie das weitergeht mit dem Löser, das sehen wir in Kapitel 4. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ein Punkt ist hier auch noch erstaunlich und wir machen mal einen ganz breiten, weiten Sprung jetzt. Dieses Eigentum freikaufen, das habt ihr hier auch schon öfters gehört. Da ging es ja darum, dass Gott eingesetzt hatte, dieses sogenannte Jubeljahr. Also 7 mal 7 ist 49, ja, stimmt, 7 mal 7 Jahre und dann das Jahr danach war das Jubeljahr. Was passiert in dem Jubeljahr? Das Eigentum, was Gott eingesetzt hatte, ging wieder an die ursprünglichen Familien zurück. Gott selbst hatte ja das Land verteilt, im Josua lesen wir das, hatte das Land verteilt. Und ich mache jetzt mal eine ganz gewagte These. Ja. Gott selbst ist für Privatbesitz. Er hat das Land nämlich an die Familien verteilt, nicht an ein Volk oder an einen König und hat gesagt, jetzt verteil du mal den Rest und alles geht zu dir. Nein, er hat das an die einzelnen Sippen und an die Familien verteilt. Heute würde man sagen, Kapitalismus. Und jetzt kommt das Aber. Aus meiner Sicht hat Gott diesen Kapitalismus mit dem Jubeljahr revolutioniert. Ja, er hat nämlich nicht gesagt, hier, das kauft jetzt mal untereinander auf. Ja, es gab immer schon Leute, die waren etwas reicher und Leute, die waren etwas ärmer, sondern die wussten genau, mit dem 50. Jahr fällt das wieder zurück. Ja. Das ist also eine Art des Kapitalismus, das wäre ja traumhaft heute. Ja. Also wenn wir wüssten, in den Familien geht nach 50 Jahren geht alles wieder dahin zurück, wo es hergekommen ist. Und von daher könnte man sagen, weltpolitisch gesehen haben wir hier sicherlich frei übersetzt einen Kapitalismus im Alten Testament und bewusst keinen Kommunismus, denn da ist ja, gehört ja alles dem Volke und alles ist oben auf die Spitze zugetrieben. Und wir haben einen reformierten Kapitalismus, der wirklich zum Ziel hat, dass die Menschen ja, gleich behandelt werden und dass sie immer wieder neu die Chance bekommen, auch neu zu starten. Und das passiert ja hier bei Ruth auch. Und ich gehe nochmal zurück in Anbetracht der Zeit auf den letzten Vers in Ruth 3, Vers 18. Da bittet Naomi ja auch Geduld zu haben, da es noch diese Hürde zu überwinden gibt, weil man nicht genau weiß, kann jetzt der Boas der Löser sein oder wird der andere Verwandte, der hier nicht näher beschrieben ist, selber Ruth lösen wollen. Das lesen wir dann im letzten Kapitel. Und möchte nochmal schließen mit diesen drei Frauen. Wir lesen in Ruth von Orpa, wir lesen von Ruth selbst und wir lesen von Naomi. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann könnte man fast sagen, diese drei Frauen stehen fast für die ganze Welt. Warum? Was ist die Orpa? Die Orpa ist sozusagen die Weltliche. Ja, die geht wieder zurück, deren Herz hängt an den Göttern dieser Welt. Und wir haben im Neuen Testament haben wir einen Vergleich. Da schreibt Paulus an Timotheus im 4. Kapitel, befleißige dich, dass du bald zu mir kommst. Und dann kommt die Begründung, denn Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen und ist gegen Thessalonich gezogen und so weiter. Ja. Hier sehen wir, die Orpa macht genau das Gleiche. Sie geht wieder zurück zu Moab, sie geht wieder zurück zu ihren Göttern. Das ist also ein Bild dafür, für Menschen, die mit dem wahren Gott nichts zu tun haben wollen, die nichts mit ihm am Hut haben wollen und die eben wieder in die Welt gehen und die Welt lieb gewonnen haben. Die Ruth dagegen ist ein Bild dafür, wie man in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott lebt. Und ich will auch da noch zwei Verse lesen aus dem Markus-Evangelium, aus Kapitel 10. Und zwar die Verse 29 und 30. Und da heißt es, Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, so er verlässt Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüdern und Schwestern und Mütter und Kinder mit Äckern und unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Ja, das ist das, was der Ruth hier passiert. Die Ruth ist also quasi ja, ein Bild dafür, dass alle anderen, die nicht zum Volk Israel gehören, also zusammengefasst die Heiden, ja, auch zu Gott kommen können. Denn die Ruth geht aus der Welt, Moab zurück, verlässt ihre Götter, die sie mal gekannt hat, und schließt sich dem lebendigen Gott an. Und dann bleibt die dritte Frau noch übrig, und das ist Noemi. Und Noemi könnte ein Bild für Israel sein. Ich sage bewusst könnte. Denn Israel kam ja auch vom Weg ab, und die Noemi kam auch von ihrem Weg ab. Wurde durch viel Leiden geführt, aber sie kam wieder zurück und wurde faktisch wiederhergestellt. Und das wird mit Israel auch passieren. Ja, Israel hat Jesus als Sohn Gottes noch nicht erkannt. Aber Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Und das Volk Israel wird auch wiederhergestellt werden und wird an Gott glauben. Also diese drei Frauen können uns da auch ein Bild sein, sozusagen für die gesamte Gemeinde auf dieser Erde. Die eine weltlich, die andere heidlich, die zum Glauben kommt, und die dritte das Volk Israel. Damit möchte ich schließen, und es kann sich gerne noch jemand anschließen.
Vielen Dank, Jochen, für deine Ausführungen. Es war sehr gut, fand ich es, dass du ein bisschen ausgeholt hast oder zurückgegriffen hast nochmal auf den Anfang. Und doch, denn es ist doch eine gewisse Zeit, seit wir die letzte Wortbetrachtung hatten, und da fand ich das sehr gut. Auch die Gedanken zum dritten Kapitel, denn einfach ins dritte Kapitel einzusteigen, aus meiner Sicht schwierig. Oder wenig Verständnis, wenn man das Vorige nicht kennt oder nochmal aufgefrischt hat, wie wir es gerade gehört haben. Bei mir sind zwei Worte hängen geblieben, aus dem Kapitel 3 jetzt. Einmal im Vers 1, wo die Noemi sagt, oder bei mir steht Noemi, ist die Elberfelder, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen? Ruheplatz. Diesen Ruheplatz suchen, wirklich. Und ich dachte so, in der Schöpfungsgeschichte, da finden wir hinter jedem Schöpfungstag, dass Gott ruhte. Es wurde Abend, das Wort, also er ruhte, und es wurde Morgen, es wurde Abend, und er ruhte. So. Aber beim siebten Tag, da steht das nicht mehr. Da steht noch eine Ruhe aus, und über diese Ruhe sagt uns der Hebräerbrief ja so einiges. Ich verstehe das so, aber es muss nicht so sein oder nur so sein, dass wir diese Ruhe erst im Himmel erleben, diese endgültige Ruhe. Und hier in unserem Text jetzt ist es eher die Ruhe, die die Noemi der Ruth schon mal wünscht, auch der Orpa. Im ersten Kapitel, im Vers 8 oder im Vers 9 lese ich, der Herr gebe euch, gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Also im Haus ihres Mannes Ruhe finden. Das wünscht die Noemi, der Ruth, jetzt hier ganz besonders. Und jetzt das zweite Wort ist die Tenne. Hier lesen wir von einer Tenne, dass die Noemi die Ruth auf die Tenne schickt. Und diese Tenne, was sagt uns dieser Ort? Oder was können wir da alles darunter verstehen von einer Tenne? Und ich denke, hier finden wir auch vielleicht einen Übergang zum Abendmahl. Die Tenne. Die Tenne ist ein Ruheplatz. Wenn wir so, ich habe mir die Konkordanz genommen und die Stellen alle gesucht oder mal gelesen, wo das Wort Tenne vorkommt, und da findet man so einiges. Also es ist ein Ruheplatz. Die Tenne ist ein Ort des Segens. Die Tenne ist ein Ort, an dem Gott handelt. Ein Ort des Gerichts, die Tenne auch. Da wird der Weizen von der Spreu getrennt. vielleicht, ich habe das Wort Wurfeln so verstanden, also Weizen von der Spreu trennen, in den Wind halten oder Durchzug, und dann wird halt die Spreu, die Weizenkörner sind schwer, die fallen runter und die Spreu wird weggeblasen. Vielleicht. So, also ein Ort des Gerichts kann die Tenne auch sein. Oder die Tenne kann auch ein Ort sein, wo Gott uns Menschen begegnet, wo er dir und mir begegnet, auch heute. Ein Ort der Versöhnung, das sagt uns unser Text in Ruth. Ein Ort, an dem Gott uns zuhört oder sogar erhört. Und an eine ganz besondere Stelle, wo die Tenne erwähnt wird, vielleicht wird der andere oder der eine, die eine oder der andere schon wissen, welche ich meine, ist die Tenne, wo der David, er hatte schwer gesündigt. Ich erzähle mal ein bisschen ganz kurz. David veranlasst eine Volkszählung. Das war nicht richtig. Und dann kommt der Prophet Gad zu ihm und teilt ihm mit, das, was Gott dem Propheten Gad gesagt hat. Geh und sag dem David, dass er sich jetzt dreierlei wählen soll. Denn das war nicht gut, was er gemacht hat. Und dann soll er sich dreierlei wählen. Die erste Plage, die kommen sollte, David durfte wählen, sollten 7 Jahre Hungersnot sein, die zweite 3 Monate Krieg und die dritte die Pest, 3 Tage Pest. Und David, ich erzähle es nur, David sagt, lasst uns in die Hand des Herrn fallen. Er war sich bewusst, ich habe schwer gesündigt und wir wollen in die Hand des Herrn fallen. Und dann schickt ihn Gad. Geh, das will ich kurz lesen. Also er schickt ihn zu Arauna oder Ornan. In Chronikerbüchern, da wird Ornan gesagt, aber es ist dasselbe. Also David wird zu Ornan geschickt, zu dem Jebusiter, der hatte diese Tenne, dem gehörte diese Tenne. Und Arauna blickte hinaus und sah den König und seine Knechte zu sich herüberkommen. Da ging Arauna hinaus und warf sich vor dem König nieder mit seinem Gesicht zur Erde. Und Arauna sagte, weshalb kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? David sagte, um die Tenne von dir zu kaufen und auf ihr, und jetzt kommt's, dem Herrn einen Altar zu bauen. Also die Tenne auch ein Ort, wo wir einen Altar bauen dürfen. Und Altar können wir durchaus auch so verstehen, immer da haben wir eine besondere Begegnung mit Gott. Nicht nur einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk abgewehrt wird. Und dieses abgewehrt, das habe ich so verstanden, Versöhnung, wie ich es auch gesagt habe. Ein Ort der Versöhnung. Und auf dieser Tenne wurde dann der Tempel gebaut, der dann durch die ganzen Jahrtausende, kann ich sagen, bis heute, jetzt steht er zwar nicht mehr, wird aber noch gebaut, nach meinem Bibelverständnis, aber einen Ort, der bis heute in der Geschichte zu finden ist und wo sich unser Gott, unser Herr Jesus Christus, auch besonders dazu gezeigt hat. Und ja, wir dürfen wirklich auch das mitnehmen, ein Ort der Ruhe, ein Ort des Segens, ein Ort, wo Gott handelt, ein Ort des Gerichts, ein Ort, wo Gott Menschen in besonderer Weise begegnet, ein Ort, wo geopfert wird, Opfer gebracht werden, ein Ort der Versöhnung, ein Ort, wo Gott uns zuhört und auch erhört. Und wir wollen neu dankbar sein, dass wir sein Wort haben und dass sein Wort so reich an Gedanken ist, die für uns gut sind. Und wenn wir jetzt auch das Mahl des Herrn zu uns nehmen, dann wollen wir neu dankbar sein, dass unser Gott diesen Ort der Versöhnung geschaffen hat.
Wir haben schon gehört, wir wollen jetzt das Abendmahl feiern.